Moin aus Hamburg. Bei euch ist es jetzt Dienstag, der 17. Februar. Bei uns ist es noch der 16. Warum das ist, erzähle ich gleich. Es ist eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon von Trimark.de. Mein Name ist Nils Fließhardt und wir müssen hier in der schönen Konstellation aufnehmen, die wir letzte Woche schon hatten, aber einen Tag früher. Also falls noch irgendwas passiert in der Triathlon-Welt und wir es nicht drin haben, dann wundert euch nicht, es ist der Montag. Und bei mir sitzt der Kollege
Jan Grüneberg
und der Kollege
Lars Wichert.
Und ich habe es schon gesagt, es ist das Team von letzter Woche. Letzte Woche haben wir über die Frauen gesprochen, über Frauen im Triathlon auf der Lang- und Mitteldistanz, die sich anschicken wollen, Titel zu erringen und Siege zu holen. Und das Gleiche, weil es einfach so lang geworden ist, haben wir gesagt, machen wir eine andere Folge daraus, wollen wir dieses Mal mit den Männern machen. Wir reden über Favoriten, über Siegkandidaten, über herausragende Namen im Triathlon. Bevor wir das machen, hört ihr, wie diese Folge präsentiert.
Ja, diese Folge wird von Tubulito präsentiert. Tubulito sind die orangenen TPU-Fahrradschläuche und zwar hat Tubulito jetzt ein neues Produkt und zwar den Tubo Road Sync. Das ist ein TPU-Schlauch mit integriertem Bluetooth-Chip, sodass man jederzeit seinen Live-Reifendruck oder die Reifendruckdaten sieht. Einmal kann man sie auf dem Handy angucken, aber was eigentlich noch viel praktischer ist, man kann sie auch auf die Head-Unit von Garmin spielen lassen und unterschiedliche Alarme einstellen. Zum Beispiel, wenn der Mindest- oder Maximaldruck oder der Minimal- und der Maximaldruck überstiegen sind bzw. unterschritten werden. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel in der Wechselzone in Hawaii bin und gleich morgens merke, dass mein Reifen manipuliert wurde, dann sagt mir das der Garmin. Oder wenn ich direkt vom Schwimmen komme und da auch wieder merke, dass da der Druck nicht passt, dann kann ich das direkt auf der Head Unit sehen. Das Ganze ist so, dass die Betriebs- oder die Lebensdauer von den Chips auf 10.000 Kilometer beziehungsweise 2 Jahre limitiert ist oder gegeben ist. Das Praktische ist aber, dass wenn zum Beispiel ein Loch oder die Batterie alle ist, kann ich den Schlauch auch einschicken beziehungsweise den Chip einschicken und bekomme Prozente auf den neuen Schlauch. Und die Varianten gibt es in 42, 60 und 80 Millimeter Ventilschaft, also wirklich in eigentlich allen möglichen Variationen. Und es ist wirklich super praktisch und einfach anzuwenden. Und auch gerade das Gewicht ist auch nochmal eine ausschlaggebende Rolle. Bei den 42 Millimetern haben wir 44 Gramm. Das ist im Verhältnis zum dem normalen Road-Reifen von Tubulito sind es 38 Gramm. Also sind wir hier immer noch wirklich deutlich geringer als beim Butylschlauch, der ja fast mit 80 bis 90 Gramm daherkommt, je nachdem, was man für einen hat. Aber ich habe hier gleichzeitig noch die Reifendruckmessung.
Also der berühmte Druck vorne mit dem Daumen, den kann man sich dann jetzt wirklich irgendwann mal sparen. Und man muss auch nicht unbedingt die Pumpe rausholen, um zu checken, wie viel Luft man noch hat. Man sieht es halt direkt auf der Anzeige und weiß auch gleich direkt, wie viel man drauf oder wegnehmen muss.
So ist es. Und du wirst wahrscheinlich auch direkt merken, ob du ihn richtig montiert hast oder direkt einen kleinen Snakebite reingehauen hast.
Absolut.
das heißt wirklich exakt, super einfach zu bedienen und klasse Ding.
Auf jeden Fall. Und es ändert sich ja auch der Luftdruck, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, meinetwegen im Trainingslager oder so weiter, kann das einem ja auch schon mal dran erinnern, okay, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, nachzupumpen, dann weiß man sofort, wie viel.
Sonne, Kälte.
Absolut.
Auch wenn man Berge fährt, da ist auch schon immer ein Unterschied. Also da hat man wirklich eine super Gelegenheit, das zu sehen und muss dann eben nicht extra ein Ventil, wie zum Beispiel bei den Tubeless-Reifen, die auch teilweise eben schon ein Druckmesser drin haben, sondern hier eben einfach nur ein TPU-Schlauch, der alle Vorteile vom geringen Rollwiderstand und der Robustheit mitbringt und eben dem geringen Gewicht. Haben wir hier wirklich ein Top-Produkt von Tubulito.
Wo bekomme ich alle Infos?
Auch in unseren Shownotes und ansonsten bei tubulito.com/sinkt.
So, ihr Baggerluten, jetzt müssen wir hier mal ran an die Namen und das ist gar nicht so einfach. Da wir haben schon im Vorfeld uns wild die Köpfe heiß diskutiert, über wen wir überhaupt hier sprechen und wen wir nur kurz am Rande erwähnen können, weil es einfach bei den Männern, muss man sagen, es spielen einfach, wenn es wirklich um Siegkandidaten geht, ne? Die wirklich auf der Mittel- und Langdistanz ja Aussicht haben, wirklich bei gut besetzten Feldern auch mal Rennen zu gewinnen, dann ist die Anzahl der Namen so schier so groß, dass man hier in einer Folge auf jeden Fall nicht über alle reden kann. Aber wir haben gesagt, wie machen wir das? Damit es auch fair ist, damit wir auch eine Reihenfolge, damit wir hier nicht suggerieren, der eine oder andere würde hier besser behandelt als der andere. Wir haben uns das World Ranking genommen und gehen einfach von vorne nach hinten durch und zählen natürlich nicht alle Namen auf, die dann mit drin sind, aber wir lassen mal ein paar Namen fallen, von denen wir meinen, dass sie für Siege in Frage kommen. Und da sind wir uns auch nicht immer alle einig bei allen Namen, aber wir werden mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja, wir können, wenn wir ganz oben anfangen, da steht natürlich nach dem letzten Jahr, wir wissen es, im PTO-Ranking ist das immer sehr hochgewichtet, die Siege bei den T100-Rennen. Und deswegen steht da oben Hayden Wild. Ein Name, der aber tatsächlich, ja, wenn wir über die Mittel- und Langdistanz reden, eigentlich nur auf der Mitteldistanz noch eine Rolle spielt. Und eben auf den T100-Rennen und natürlich nach seiner Aussage auch eben wieder auf der Kurzdistanz. Also kein Name, den wir ganz groß und breit diskutieren müssen, aber ja, der in diesen Formaten ja nahezu unschlagbar war letztes Jahr, oder?
Wenn es weiter so aussieht, dann wird er auch unschlagbar bleiben, aber das haben wir bei Taylor Nipp auch schon einmal gedacht, die eine so eine Saison hingelegt hat wie Hayden Wild. Der einzige Unterschied ist, dass Hayden Wild Anfang des vergangenen Jahres vom Hai gebissen wurde, in Anführungsstrichen, wenn man sich da die Wunde anguckt nach seinem Radsturz und da wirklich eigentlich keiner mehr daran geglaubt hat, dass er so stark in die Saison wieder zurückkommt. Aber wie du eben sagst, es ist ein bisschen, glaube ich, so der Fall wie bei den Frauen, dass wir hier einen extrem starken Athleten haben, wo aber der Fokus, denke ich mal, doch schon im monetären Rennen liegt und es eigentlich überhaupt keinen Sinn für ihn ergibt, irgendwie in Richtung der 70-3 zu gehen, es sei denn, er sagt wirklich, er möchte die 70-3-Weltmeisterschaft gewinnen.
Möglicherweise, ja.
Aber ansonsten, Pro Series wird für ihn kein Thema sein, das heißt, ein 70-3-Rennen, wenn wirklich nur irgendwie als Vorbereitung, wenn es irgendwie passt, und sonst ist der Hauptfokus, wie du eben sagst, T100 und Kurzdistanz. LA, hatten wir vergangene Woche auch schon drüber gesprochen, rückt in dem Sinne auch schon wieder näher.
Absolut.
Nur noch 3 Jahre, die schneller rumgehen, als man denkt. Und wenn da der Fokus auf die Titelverteidigung liegt, dann darf er da auf jeden Fall auch wieder auf die kürzeren Distanzen gehen.
Schöner Fact, finde ich, wenn Hayden Wild nicht gewonnen hat, war er gar nicht auf dem Podium. Also yeah. Entweder ganz oder gar nicht. Und dann, er ist ja auch in dieses Jahr schon in die Saison ein bisschen reingestartet. Er hat ja bei den nationalen Zeitfahrmeisterschaften in Neuseeland mitgemacht. Ist da Vierter geworden. War ja da auch gegen Radprofis und so am Start. Also, und dem meinte er auch, er war mit seiner Leistung eigentlich ganz zufrieden jetzt zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison. Also, bin gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, da kann man natürlich jetzt viele Namen nennen. Ja, Alex Yee zum Beispiel, der Olympiasieger, der ja sich auf den Marathon konzentriert hat, da Unfassbares geleistet hat. Wer weiß, wo wir ihn sehen dieses Jahr, ne? Ob er wirklich komplett auf die Kurzdistanz geht oder ob er zum Beispiel auch mal rüber linst zur T100. Das hatte sich Hayden Wild ja gewünscht, ne? im Ziel, nachdem er Weltmeister geworden ist, dass das ja so ein Name wäre, gegen den er gerne mal auf einer längeren Distanz antreten würde. Wir wissen nicht, wie die Pläne sind von Matt Hauser, von Henry Graf und so weiter. Das sind alles Namen, die jetzt ganz oben stehen auf der Kurzdistanz im neuen Ranking, aber die vielleicht mal auch einen Ausflug machen. Haben wir ja schon bei ganz, ganz vielen gesehen. Aber das wird sich, glaube ich, viel durch die Saison zeigen. Und du sagst es, LA rückt näher. Man muss es tatsächlich jetzt schon sagen. Und deswegen werden die Auftritte sicherlich weniger.
Genau. Es war natürlich mein Fehler. Er will nicht seinen Titel verteidigen oder seinen Olympiasieg, sondern den endlich mal holen. Wurde natürlich von Alex G auf der Zielgeraden Paris abgefangen. Das Lustige fand ich, was du hier auch noch sagst mit Matt Hauser. Er hat irgendwo einen Insta-Kommentar auch hinterlassen, von wegen, dass eventuell das Breakthrough-Year von Alex G ansteht.
Die Nummer 56, glaube ich, oder genau. So, ne, im Ranking gerade. Ja,
richtig,
ja.
Richtig. Also der auf den
Dark
muss man ein Auge haben.
Er ist ein Dark Horse, auf jeden Fall.
Genau.
Ja.
Was den Triathlon angeht, komplett.
Aber es sind ja alles so Kandidaten, die ja auch so für die T100 perfekt wären als Hotshot, wie sie es ja nennen, also so Wildcard-Athleten, die sie einfach einladen, weil sie denken, sie könnten der Serie behilflich sein, was Spannung angeht. Und das waren ja auch in den vergangenen Jahren eigentlich immer Kurzdistanzlerinnen und Kurzdistanzler. Also ja auch Hayden Wild und Kate Woff, die ja die Weltmeister geworden sind im vergangenen Jahr, das waren Hotshots. Georgia Taylor Brown zum Beispiel auch, Jessica Learmonth, das waren ja alles Athleten, die noch gar nicht so auf der Weltrangliste irgendwie gerankt waren und deswegen natürlich auch nicht in die Serie reinkommen konnten. Und genau das sind halt dann auch wieder solche Kandidaten, wo ich jetzt aber auch, ihr habt es schon angesprochen mit Olympia, glaube, das ist vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, wenn man gerade vor allem diese Athleten haben ja auch das Ziel, Olympiasieger zu werden. Das ist ja auch realistisch für alle. Ich glaube, da ist man vielleicht nochmal so in der Spur vorsichtiger, was das angeht.
Also, reden wir über die Männer, die sich committed haben und gesagt haben, Mittel- und Langdistanz, das ist mein Ding. Und ja, bei einem, der auch im Ranking fast ganz oben steht, ist jetzt das Thema Langdistanz dazugekommen. Jelle Gehns, der 73-Weltmeister, hat angekündigt, jawohl, ich will mehr, ich will Hawaii.
Und direkt gewinnen.
Na klar.
Natürlich, warum sollte man auch sonst auf die Langdistanz gehen?
Das gehört mittlerweile fast schon zum guten Ton, dass wenn man sagt, ich mache Langdistanz, dann ist auf jeden Fall auch der Hawaii-Sieg immer direkt schon mal mit eingepeilt. Ne? Also so Eingewöhnungsjahre oder ich muss da erstmal reinwachsen, das ist nicht mehr angesagt.
Herr Gustav Iden hat es ja vorgemacht, also alles andere wäre auch komplett langweilig, aber Jelle Gehns hat natürlich da wirklich viele, viele Punkte auf seiner Seite, wo man sagen kann, der kann es wirklich schaffen. Ich bin so ein bisschen gespannt. Ich finde, in Marbella hat Jelle Gehns mich schon so ein bisschen überrascht, dass es da geschafft hat, in der Radgruppe zu bleiben. Und da ja auch wirklich am Anfang so ein hartes Radsegment zu fahren, um überhaupt wieder ranzukommen. Das hat mich wirklich überrascht. Hätte ich jetzt nicht ganz so eingeschätzt, weil man kennt ihn ja wirklich als mega guten Läufer. Aber dass er da so die Radwerte raushaut, habe ich nicht ganz so erwartet. Deshalb bin ich mal gespannt, wie er da mit den 20 Metern umgeht, aber er ist ja auf jeden Fall einer, der das jetzt eigentlich schon bei den beiden vergangenen Ironman 73 Weltmeisterschaften gezeigt hat, dass er da einfach vorne mitfahren kann beim Rad und da auch noch die Laufqualitäten hat. Deshalb glaube ich jetzt, dass ihm das fast gar nicht so viel zu schaffen macht und eventuell sogar in die Karten spielt, weil er so ein bisschen unbefangener dann auf die Langdistanz reingeht und da vielleicht nicht ganz so die taktischen Spielchen mitmachen muss, sondern komplett seine Werte treten kann. Und dann kommt da halt ein Marathon von 2,29 raus.
Ja, das wird halt wirklich wild. Ich finde das, ich sehe so ein bisschen die Parallelen zu Maarten van Reel, zu dem wir bestimmt auch noch kommen, gleich der ja aus dem Stand auf diesen kürzeren, auf den Mitteldistanzformaten sofort gezeigt hat, irgendwie zack, ist mein Ding, T100 sowieso, kann ich alles und auch jetzt Jelle Gehns natürlich jetzt auch mit seinen Back-to-Back-Siegen bei der 73-WM, dass er da mit dabei ist, ist ein bisschen die Frage, ne? Die neue Windschattenregelung, du hast vorhin gesagt, mitfahren an der Spitze, ne? Er hält sich da immer auf, ist aber nicht derjenige, der die Pace gemacht hat bisher so auf der 73-Distanz. Das wird dann spannend, ne? Wenn er dann tatsächlich in Anführungszeichen mehr auf sich gestellt ist, kann er da mit diesen richtigen, ja, mit den richtigen Lokomotiven, die es dann doch gibt eben auf der Langdistanz, kann er da mithalten? Das wird die Frage sein. Ich persönlich habe da keinen Zweifel dran. Ich glaube tatsächlich, dass man ihn da, weil man ihn nie zu den Top-Radfahrern zählt, auch richtig schön unterschätzt. Und das wird dann immer hinten raus beim Laufen, kriegt man dafür dann die Quittung.
Voll. Ich meine, in Neuseeland war er der Viertschnellste beim Radfahren.
Ja, genau.
Letztes Jahr war er Fünftschnellster. Und man muss sagen, im vergangenen Jahr in Marbella ist er ja vorher noch gestürzt und musste ja diese Lücke schließen. Also da war er wirklich echt nochmal ein bisschen Luft. Also von daher.
Ja. Und zwischendurch ist ihm auch nochmal die Kette abgesprungen. Da musste er nochmal anhalten. Also quasi zweimal eigentlich wieder vorne auffahren.
Ja, also von daher glaube ich schon, dass Jelle Gehns da wirklich einer ist, den man so im Auge behalten muss, weil der auch so, ja auch beim Schwimmen ja eigentlich nicht groß wegfällt. Also der kommt vorne mit raus und hat dann ziemlich die Qualitäten und wie du eben auch angesprochen hast, mit Maarten van Riel hat er vielleicht auch einen Langsmann, an dem er sich so ein bisschen orientieren kann. Vielleicht quatschen die auch mal darüber. Ich meine, Maarten van Riel hatte im vergangenen Jahr auch einen super Einstieg auf die Langdistanz. Warum sollte es nicht Jelle Gehns auch funktionieren?
Ja, und ich finde es richtig cool, dass wieder dann Name schon wieder dazukommt, der quasi jetzt, bevor er seine erste Langdistanz gemacht hat, schon erstmal gleich überhaupt hier die Vorschusslorbeeren von allen bekommt und man sagt so, jawohl, das könnte ein Kandidat sein. Das macht einfach dieses Riesenfeld der Mitfavoriten nochmal um einen Namen interessanter und es wird so schön zu sehen, wie sich alle auf den Füßen stehen bei den wichtigen Rennen und das Podium ist eng, da sind halt nur drei drauf und da werden wir uns dann schön die Köpfe heiß reden. Wenn wir in der Liste weitergehen, dann kommt jetzt ein Name, von dem wir uns glaube ich wünschen würden, dass er in diesem Langdistanz-Zirkus schnell mitmischt, weil meine persönliche Einschätzung ist, glaube ich, da auch sehr gut aufgehoben wäre. Mika Not.
Ja, voll. Also Mika Not bringt, auch wie Jelle Gehns, ne, absolute Konstanz über alle drei Disziplinen. Schafft er auch richtig gut die Akzente beim Radfahren zu setzen, da auch mal bei der T100 vorne wegzufahren oder das Tempo zu verschärfen. bis auf in Singapur, wo er so ein bisschen hochgegangen ist, zeigt er ja auch echt richtig gute Laufqualitäten und es wirkt ja schon so, als ob Mika Not so ein sehr hohes Niveau beim Laufen hat, dass er so straight durchziehen kann, im Gegensatz zu Hayden Wild oder Jelle Gehens vielleicht so ein bisschen diese Sprintqualitäten nicht so da sind, was ja für den Marathon nicht unbedingt dann kommen muss. Deshalb finde ich es Mika Not auf jeden Fall ein Athlet, den man sehr gerne auf der Langdistanz sehen möchte. Und gerade so mit den paar Sachen, die wir da noch wissen, wäre Roth vielleicht auch noch ein ganz geiles Thema, was so ein deutsches Rennen angeht. Aber auf jeden Fall auch einer, wo man sich schon wünscht, dass er auf die Langdistanz geht.
Ja, aber ich glaube, also dieses Jahr sehe ich ihn da noch nicht. Und er hat gerade einfach den Vorteil, dass er in der T100 so gut dabei ist und da ordentlich abkassieren kann. Das ist es ja eigentlich am Ende des Tages und ich glaube, das nimmt er in diesem Jahr einfach nochmal mit und dann guckt er vielleicht ab 27 auf die Langdistanz. Aber auch jetzt, unser Kollege Bengt hat ja auch mit ihm noch ein Interview geführt Ende vergangenen Jahres. Da meinte er auch, dass das so Rennen wie Roth und Frankfurt, da merkt man schon, das ist eine andere Stimmung und das reizt ihn schon, aber er will sportlich nichts überstürzen und er hat noch viele Jahre vor sich und die T100 funktioniert gerade einfach für ihn und deswegen
absolut
ist noch jetzt keine Langdistanz.
25, ja. Hat dann natürlich aber alle Pfeile im Köcher, würde ich sagen, ne? Und das Schöne, und das hat er damals auch in dem Interview ja auch klar gemacht, dass er gesagt hat, er hatte jetzt schon die finanzielle Unabhängigkeit auch in diese Richtung auch weiterdenken zu können, ne? Und nicht Sachen machen zu müssen. Das ist halt eben, wenn es richtig scheppert in der T100-Serie, dann kann man sich da schon auch ein bisschen Freiheit erarbeiten, sozusagen eben solche Dinge dann auch aufzubauen. Und ja, also wir gucken mal, wir reden ja noch über vielleicht noch weitere deutsche Namen sicherlich. Heute ist ja derjenige gesucht, sozusagen, der Schwarz-Rot-Gold aufs Podium trägt oder vielleicht auch eben ganz nach vorne. Wir müssen erstmal einen Haken hinter Mika Not machen, auch wenn wir uns das anders wünschen würden. Mika, wenn du es hörst, sag uns Bescheid, wenn es soweit ist bei dir. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Und deswegen sind wir auch schon bei dem Namen, der vorhin auch schon gefallen ist, in der nächste im Ranking wäre Maarten van Riel. Einer von diesen kuriosen Fällen, die auch raufgekommen sind, damals diesen unfassbaren Stunt, den er da hingelegt hat mit Südafrika und dann gleich direkt im Anschluss nach Singapur. Er ist einer, der sofort da eingeschlagen ist, hat allerdings schwer zu strugglen gehabt im letzten Jahr, also es war wirklich ein hartes Jahr für ihn, wie er jetzt auch mehrfach schon hat durchblicken lassen, mental, psychisch schwierige Zeiten hinter sich gehabt und hat es trotzdem immer noch geschafft, bei den Rennen immer noch konkurrenzfähig zu sein. Dann kam noch ein Sturz dazu vor der WM, der ihn dann so ein bisschen um seine noch besseren Chancen gebracht hat. Aber was man, glaube ich, festhalten muss, ist, dass ein gesunder Maarten van Riel, der wirklich sich gezielt vorbereitet, der sich die Langdistanz vornimmt, ein absoluter Mitfavorit auf den Sieg ist, egal gegen wen er antritt. Ich finde, das ist immer, finde ich, wichtig immer festzuhalten, dass man nicht nur auf Rennkurve sagt, so ja, der kann theoretisch mal irgendwo gewinnen, aber wenn alle da sind, Ich glaube, so schätze ich zumindest ein, wie seht ihr das? Maarten van Riel ist eigentlich einer, den man immer mit auf dem Schirm haben muss, oder?
Ja,
schön suggestiv reingelegt hier.
Auf jeden Fall.
Du bist unser Chef, wir geben dir recht. Nein, ich hab letztes Jahr, vergangene Saison vor Nizza mit ihm gesprochen und dann in Nizza auch nochmal. Die Sache ist, finde ich, er ist ein Athlet, der eben auch die Rennen, wenn er sie macht, mitgestalten möchte. Es ist nicht so, dass er da irgendwie reingeht und sich freut, dass er da irgendwie in Nizza am Start ist, sondern wie du sagst, er ist da ja noch gestürzt und hat dann gesagt, okay, ich gehe an die Startlinie und will das auf gar keinen Fall irgendwie als Ausrede nehmen, sondern ich fahre hier so, dass ich da wirklich zeigen kann, dass ich das Rennen für mich entscheide und so ist er es ja auch angegangen, ist gut geschwommen, hat dann da wirklich beim Radfahren richtig Druck gemacht, weil er auch gesagt hat, okay, er weiß nicht, wie es beim Laufen ausgeht, weil da hat er die größten Schmerzen und das finde ich schon so eine richtig erfrischende Herangehensweise und man muss ja auch sagen, es war seine zweite Langdistanz beziehungsweise auch seine erste Ironman-Weltmeisterschaft, wird da direkt Vierter hinter den drei Norwegern, lässt Sam Laidlaw hinter sich. Also das sind ja auch einfach erstmal schon richtig Punkte und Zeiten, die man da gut mitnehmen kann. Und deshalb glaube ich auch, dass wenn so dieser gesamte Fokus passt und er committet sich ja schon ziemlich zur Ironman Pro Series. Hier gab es ja in diesem Jahr auch oder in der vergangenen Saison einige Beschwerden, was so in Richtung T100 anging.
Ja.
Da glaube ich schon, dass es eben Richtung der Ironman Pro Series geht. Und da ist er ja schon sehr gut aufgestellt. Ich finde, da darf man so gespannt sein, was so sein erstes Rennen wird, was so dieses Quali-Rennen werden soll, ob er sich da in so einen Topf reinwirft, wo dieses Haifischbecken ist, oder ob er da eventuell so ein Rennen wählt, wo vielleicht zwei, drei gute mit am Start sind, aber Richtung Hawaii, ja, das ist schon richtig, richtig spannend.
Ich bin sowieso gespannt am Ende, wie wir dann bei diesen Quali-Rennen, also das wird ja wieder so sein, alle schielen natürlich irgendwie auf eine frühe Quali, weil sie das irgendwie abgehakt. Es geht, die wenigsten, glaube ich, werden das riskieren und werden sagen, ja, ich gehe bis in den Sommer rein und dann hole ich mir die Quali.
Hat noch keiner gesagt, ne? So von wegen, ja, ich will die Quali in Frankfurt
holen. Alle machen entweder Neuseeland oder Texas.
Ja,
oder
also Laura Philipp ist tatsächlich die Erste. Ja, ne? Die schon. Nach unserer letzten Woche wussten wir es noch nicht. Es kam danach raus, die gesagt hat, also das Quali-Rennen wird tatsächlich Hamburg. Also es ist schon relativ spät, aber ja, ich meine, Laura Philipp rechnet sich halt aus, dass es funktioniert. Und klar, fingers crossed, da muss natürlich immer alles auch klappen, dass man nicht stürzt oder irgendwie einen Platten hat oder so, der einen dann aus dem Rennen wirft. Ansonsten kann sie, glaube ich, einfach aus der sportlichen Sicht schon von sich einfach sagen, selbstbewusst sein, ich gehe da rein. Aber wir sind bei den Männern, ja. Das wird die Frage und das wird Hauen und Stechen geben in den ersten Rennen, ist klar. Einer, der sich da vermutlich aus diesem Thema noch raushält, aber über den wir trotzdem reden müssen, ist Rico Bogen. Es ist so ähnlich wie bei Mika Not. Rico Bogen natürlich schon als ehemaliger 73-Weltmeister da schon auf der ja, etwas längeren Distanz als T100 ja auch schon gezeigt, dass er da zu höchsten Ehren kommen kann. Da munkelt man, dass bei ihm es dieses Jahr vielleicht schon so weit sein könnte, dass er auf die Langdistanz geht. Was glaubt ihr? Wäre sofort ein Kandidat? Der ganz vorne oben damit reingehen kann?
Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist erstmal der richtige Schritt für ihn. Wäre es der richtige Schritt, weil für mich ist er so im vergangenen Jahr so ein bisschen zur männlichen Taylor Nipp geworden. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber auf dem Rad immer vorne mit dabei. Aber beim Laufen klappt es dann halt einfach nicht. Und ich meine, er war gut bei der T100 dabei.
Für ganz vorne, ne?
Für ganz vorne reicht es einfach nicht. Er hat ein Rennen hat er tatsächlich gewonnen, ja, San Francisco T100, der erste T100-Sieg eines Deutschen. Und dann war er immer gut damit dabei. Immer Top 10, Platz 6, dreimal Fünfter, Sechster nochmal beim Grand Final. 10. noch in Spanien, also immer Top-Platzierung und auch das, was sich ja auch dann rentiert, einfach auch auf dem Konto hinterher. Aber so Siegchancen sehe ich da tatsächlich nicht mehr und auch wenn es wird ja eigentlich immer nur noch schneller und man muss einfach sagen, er hat beim Laufen diese Schwäche ist halt da und das sind halt nur 2-3 Minuten oder so auf der
Schwäche
Mitteldistanz.
Schwäche ist echt hart ausgedrückt,
ja, es
ne?
Ist, aber, ja. Man muss es leider sagen.
Im Vergleich,
sagen, ja.
Ich meine, ja, klar. Ja,
weil er ist auf dem Halbmarathon ist er 4 Minuten langsamer als Jelle Gehns. Und 4 Minuten holst du auch beim Radfahren nicht mehr raus auf Jelle Gehns. Das ist einfach so. Und ich glaube, deswegen
jetzt
ist es einfach
vielleicht
der,
mit den 20
ja,
Metern.
Jetzt vielleicht, ja. Aber ich glaube, deswegen ist es, wenn er es denn machen sollte, wäre es auf jeden Fall der richtige Schritt für ihn. Und dann kommt ihm seine Radstärke halt wieder noch mehr entgegen. Die 20 Meter, gibt es natürlich bei der T100 auch, aber dann auf die 180 Kilometer hochgerechnet. Ich glaube, das spielen schon sehr in die Karten. Und ja, beim Laufen, er ist ja kein schlechter Läufer. Also ja. Er kann bestimmt auch um die 2,35 laufen.
Ja, und vor allen Dingen einer, wo du es gerade richtig gesagt hast, der sich im Prinzip nicht darum kümmern muss, was hinter ihm los ist, weil er immer in der Lage ist, ja. Nach vorne rauszufahren und in der Hoffnung, dass es ihn jetzt hinter ihm mehr wehtut.
Das ist
ihm.
Ja eigentlich dann quasi diese Jan Frodeno-Renntaktik, die man immer kannte. Vorne beim Schwimmen raus, ja. Das ist sowieso gesetzt. Wenn ihm nicht wieder jemand einen Neoprenanzug aufmacht in der ersten Boje, vorne aus dem Schwimmen raus und dann beim Rad, tschüss, ja. Und dann mal gucken. Ne?
Und dann nach Hause bringen. Könnte eine Option sein, ne? Wenn man das mit deutscher Brille sieht, auf jeden Fall ja eine Variante, auf die wir uns sehr, sehr, sehr freuen. Mal gucken, wie seine Saisonplanung sich so entwickelt. Ne? Er hat ja diesen langfristigen Aufbau mit seinem Coach Philipp Seib auch ja ins Auge gefasst. Ne? Da ist es sicherlich ein guter Weg. Wir haben beides schon gesehen. Wir haben sorgfältig hinarbeiten und dann machen gesehen und wir haben aber auch so einfach hingehen, ausprobieren gesehen. Beides kann zum Erfolg führen.
Ja, bei Jelle Gehns ist ja quasi auch nichts anderes als hingehen und ausprobieren. Ich meine, der hat ja auch keine Langdistanz gemacht und versucht sich direkt bei seinem ersten Rennen Ironman Texas, was eines der bestbesetzten Rennen dieses Jahr sein wird, wahrscheinlich das zweit- oder drittbeste nach Hawaii direkt zu qualifizieren. Das ist natürlich auch ein Schritt, den man auch erstmal gehen muss. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein Athlet mit so einem Profil, der das auch mal sagen kann. Und klar, es kann immer alles passieren, Platten oder was auch immer, aber muss auch mal, ja, also, in die Hand nehmen.
Also Langdistanzdebüt, ja, Richtung Hawaii glaube ich noch nicht bei ihm. Das kann ich mir noch nicht ganz so vorstellen. Er ist auf jeden Fall eher der gleiche Jahrgang, 2000er Jahrgang, genauso wie Mika Not. Dennoch stimme ich da Jan so ein bisschen zu, dass so das Profil von Rico Bogen natürlich schon anders aussieht, gerade wenn man sich die vergangene Saison anguckt im Verhältnis zu Mika Not. Von daher ist es ja in der Sicht, glaube ich, schon der richtige Schritt, den er da machen kann, dass er jetzt so langfristig Richtung der Langdistanz aufbaut, da denke ich mal, reinschnuppert und auch wie es so vom Stärkenprofil ist, dass er da beim Radfahren eventuell wirklich so die Akzente setzen kann, das Rennen nochmal härter macht, ist es dann für die meisten wahrscheinlich 1,5 Stunden oder 1,75 Stunden länger hart als bei der T100. Das kommt natürlich auch nochmal hinzu. Und dann, ja, muss man gucken. Also ich glaube, ihm könnte es da schon auch entgegenkommen, dass es so ein bisschen, ja, mehr so ein reduzierterer Lauf ist, der nicht komplett an dieser Kante ist, wo es rüberkippt. Also eine 1,07, 1,06 sind halt auch einfach extreme Zeiten auf dem Halbmarathon, das muss man sagen. Ja. Und ich meine, eine 1,10, 1,11, wo er sich bewegt, das ist, ja, das war früher Standard oder ist so einfach in den vergangenen Jahren gekommen, dass das ihm nicht mehr ausreicht für den Sieg. Und das könnte aber wirklich ihm, ja, so ein bisschen helfen, eventuell auf der Langdistanz Fuß zu fassen und da richtig stabil zu sein.
Einer, der sich über seine Laufleistung überhaupt gar keine Gedanken machen muss, weil er wahrscheinlich zu den schnellsten Läufern im Triathlon gehört, ist Morgan Pearson. Natürlich immer noch Kurzdistanz. Ich habe immer noch das Kurzdistanzbild von ihm vor Augen. Hat jetzt in der T100 Fuß gefasst, finde ich, kann man so sagen. Letztendlich, weil natürlich erst am Ende der Saison er richtig in Fahrt gekommen ist, war vorher auch verletzt. Sturz, konnte die Radposition nicht trainieren. Da ist unheimlich viel passiert. Man kann das bei ihm auf Social Media, konnte man es gut sehen, war im Windkanal. Da lagen Welten dazwischen, zumindest optisch. Man weiß ja immer nicht, was bringt es dann letztendlich. Aber da hat man dann gesehen, so sieht eine Zeitfahrposition aus. Ne? Das ist wirklich richtig, richtig was man machen kann. Und er ist auch einer, der gesagt hat, juhu, hier bin ich. Ich möchte es ausprobieren. Ab nach Hawaii. Schauen wir mal.
Ja, ihm kommt es halt entgegen, dass er ein verdammt starker Schwimmer ist und ein verdammt starker Läufer. Also er ist,
ich finde, das vergisst man immer, dass er ja auch immer oder oft der stärkste Schwimmer ist, weil der so auf seine, als ehemaliger starker, wirklich Spezialist beim Laufen, er so da so ein bisschen drauf reduziert wird. Von mir häufig auch so in meinen Gedanken. Und da vergesse ich immer, wie stark der auch wirklich schwimmt.
Ja, also es ist, ich weiß nicht, ob man sagen kann, er ist der neue Jason West, aber das war ja auch immer mal so ein Thema, dass Jason West irgendwann, der war nie Thema im Rennen und dann beim Laufen kam er irgendwann wieder an und genauso ist es ja bei Morgan Pearson auch, den siehst du einmal am Anfang, dann ist er sofort weg beim Radfahren, weil er keine Chance hat, da mitzufahren und dann kommt er beim Laufen irgendwann wieder. Das hat ja in Katar beim Grand Final, hat das ja super für ihn geklappt mit dem zweiten Platz, aber auch da ist er 4 Minuten langsamer gefahren als die Spitzengruppe. In Dubai,
ja, da war der Nutznießer, ja klar.
Da war der Nutznießer und davor hat, du hast angesprochen, dass er erst am Ende so der Saison so das alles zusammenbekommen hat, weil davor lief es ja nicht so gut.
Nee, da ist er überhaupt, da sah es so aus, als wenn er mit dem Format nicht warm werden würde, aber ich glaube, so rückblickend kann man schon sagen, dass ihn dann eben sein Trainingsrückstand, den er hatte, auch dass er einfach dieses, Zeitfahren, es ist dann halt auf dem Niveau, bist du halt dann auch super schnell abgehängt und dann kommst du da auch nicht mehr hinterher, dann hast du da keine Chance ranzukommen, wenn du Defizite beim Radfahren hast und ich glaube aber, dass er das ist doch, ich meine, wie schön muss das sein, wenn man an zwei Disziplinen sagen kann, alles klar, hier bin ich der Beste und bei dem anderen, da, wo es am einfachsten ist, daran zu arbeiten. Ja. Vielleicht steile These, aber ich sage mal, Radfahren hat nichts mit Effizienz und so weiter zu tun, muss deine Position vernünftig hinkriegen und dann kannst du daran arbeiten. Lars runzelt die Stirn.
Also ich weiß es nicht. Ich glaube, Morgan Pearson kommt Hawaii nicht entgegen, weil es da einfach nicht oder keine Runden gibt, wo sich Leute verzählen können. Nein, das nicht. Aber ich glaube, ja, er braucht, aus meiner Sicht braucht er mindestens noch ein Jahr, gerade weil ihm so dieser Schritt, finde ich, auf die T100-Strecke schon nicht so leicht fiel. Natürlich war er am Anfang verletzt, konnte da seine Aero-Position nicht so richtig halten, aber selbst wenn wir sagen,
aber Langdistanz ist ja nochmal dann was anderes.
Genau, auch,
was,
genau. Ja. Genau. Und selbst wenn wir sagen, dass er jetzt Richtung Ende der vergangenen Saison reinkam und mit dem Sieg und dem zweiten Platz, ist er auf jeden Fall gut dabei gewesen. Aber gegenüber Hayden Wild oder auch Mathias Magier hatte er einfach gut 4 Minuten Rückstand, was diese 80 Kilometer anging. Und
das sind dann auf der Langdistanz 12 Minuten.
Ja, wahrscheinlich irgendwie so.
Er würde sagen, who cares?
Who cares? Aber 12 Minuten läuft auch nicht raus. Das wird schwer. Ja. Also ich glaube, es ist schon ein Athlet, den man weiterhin in Beobachtung haben muss. Auch keiner, der so ist wie Jason West, weil Morgan Pearson einfach wirklich schon diese Schwimmstärke mitbringt, was ja Jason West auch nicht hatte. Das heißt, er wird wahrscheinlich schnell schwimmen, vorne rauskommen, dann wird man ihn so im Bild sehen. Und wenn er Glück hat, dann schafft er so die Dynamik mitzugehen. Aber es ist natürlich auch so, ja, wenn er seine Zone 2 da möglichst hochlegen kann, dann wird er es wahrscheinlich schaffen, da mitzufahren. Aber ja.
Das ist oft, vor allem auf dem Niveau ist das noch ganz schön viel Arbeit.
Ja.
Also, aber es wird, ich bin Fan von seiner Art, sozusagen das auch anzugehen und alle anderen auch denen auch so ein bisschen Angst zu machen damit, einfach mit diesem Selbstbewusstsein. Was dann öfter auch mal schief geht, aber es ist ja egal. Das ist ja einfach erstmal ein bisschen Säbelrasseln und dann mal gucken, wofür es gut ist. Und ja, also ich sehe diesen Zug nach Harvey, der wird sehr, sehr lang werden mit den Abständen. Vielleicht kann man sich da irgendwo einsortieren.
Wobei ich krass finde, dass er sagt, so ja, von wegen, er will Hawaii in Angriff nehmen, wo ja auch L.A. für ihn immer noch ein Thema sein könnte, im eigenen Land, Richtung der Olympischen Spiele. Deswegen, wenn er die, oder sagen wir so, die Quali ist nicht ausgeschlossen, weit vorne auf Hawaii rauskommen, glaube ich nicht.
Ja, ähnlich. Das glaube ich auch. Ich glaube trotzdem, L.A. ist jetzt 32. Ich glaube, das ist tatsächlich was, wo man sagen kann, das wäre so schön des Dabeiseins wegen, aber ich glaube nicht, dass er da ernsthaft auf Ambitionen hat, auf Medaillen. Die Medaille, die jeder haben will, da sind ganz andere Namen, glaube ich, die sich darum betteln werden. Aber gut, machen wir einen Haken an Morgan Pearson und an hinter das Fragezeichen, was wir jetzt noch haben, wo man viele Ausrufezeichen hat, ist der nächste Name in der Liste. Und damit sind wir beim ersten Norweger und das ist nicht der Ironman-Weltmeister, sondern es ist Christian Blummenfelt. Ja, der aufgrund seiner Siegesserie, die er im letzten Jahr hatte und fantastischen Platzierungen es geschafft hat, sich im Ranking weiter nach vorne zu setzen, auch wenn die wichtigsten Rennen, wie er selber sagt, in die Hose gegangen sind. Und das ist dann schon der zweite Platz bei der 73-WM.
Christian Blummenfelt, der eine VO2 Max hat, so viele Punkte wie Hayden White im PTO-Ranking. So 101 fast.
If you know, you know.
Ja, Christian Blummenfelt, ich weiß gar nicht, ob man so viel über ihn da sagen muss. Also ich glaube, egal bei welchem Rennen er an der Startlinie steht, er ist auf jeden Fall einer, den man unter Beobachtung haben muss und der da vorne mitraced.
Ich sag das anders. Ich sag, jedes Rennen, wo Christian Blummenfelt am Start steht, ist er der Top-Favorit.
Ja, eben.
Ja. Also nicht nur unter Beobachtung, sondern ich würde sagen, so, er ist der Mann, der zu schlagen sein würde. Und ich finde es so faszinierend, dass er wirklich ja, muss man ja sagen, es ist für ihn persönlich, ich meine, er ist ja so ein bisschen der Papa, was das Training, die Trainingsgestaltung angeht, ne? Auf ihn hören sie, er gibt vor, was gemacht wird in dieser legendären Gruppe, aber er war derjenige, der letztendlich in die Röhre geguckt hat, wenn man so sagen kann, und das ist was er ja auch so sagt, ist einfach, die Saison ist so semi gelaufen für ihn, obwohl er diese fantastischen Siege eingefahren hat und ja, in diesem Status eingebracht hat, über den wir gerade gesprochen haben, aber eben bei den WMs ist es nicht der Fall gewesen. Dann Sekunden bei der 73-WM, bei der Ironman-WM, der dritte Platz, da hat er dann tatsächlich das Podium voll gemacht, aber ja, ich glaube,
vielleicht ist er der bessere Trainer als Athlet. Ja, ich weiß es nicht.
Ich glaube, er ist schon ganz schön.
Sollte er sich Gedanken machen über seine Karrierewahl.
Aber ja, da wo er an der Startlinie steht, wird er absolut der Favorit sein. Es wird kaum ein Rennen geben, wo der Sieg nicht über ihn geht. Man muss mal, glaube ich, so ein bisschen schauen, wie so die Langdistanzen jetzt dieses Jahr ausgehen. Vielleicht ist es so, dass Kasper Stornes ihm da so ein bisschen den Rang abläuft, sodass es heißt, okay, Christian Blummenfelt, absoluter Favorit, aber wenn man gewinnen will, dann muss man Kasper Stornes hinter sich lassen. Aber gerade wenn man sich so anguckt, wie die letzten Weltmeisterschaften für ihn gelaufen sind oder auch wie Hawaii für ihn gelaufen ist, da wird er sicherlich ganz anderes nochmal vom Mindset da sein, alles darauf ausgelegt sein. Ich meine, er muss nur validieren, aber startet ja auch schon extrem früh mit Neuseeland in die Saison, sodass man da, denke ich, schon auch eine Tendenz sieht und wird er sicherlich auch die Ironman Pro Series wieder komplett im Auge haben.
Der Scheck hat geschmeckt letztes Jahr auf jeden Fall noch oben drauf. Das war natürlich so ein bisschen, ja.
Aber hat er sich auch gar nicht drüber gefreut.
Nein, aber wenn ich ihn einschätze, ist das einfach, das Ding ist einfach so, der schielt doch nicht auf die Kohle jetzt gerade. Der will es allen zeigen, dass er der Beste ist. Und er will die Titel.
Ja, das ist ein Racer durch und durch. Ja. Also das ist, glaube ich, schon so. Der guckt nicht. Natürlich ist so das Geld ein schönes Beiwerk, glaube ich, aber das ist wirklich ein Racer durch und durch. Der liebt dieses Training, diesen Lifestyle, wenn man sich das alles anguckt. Nimmt einen ja auch immer ganz gut mit, finde ich, in den Instagram-Stories. Jetzt hat man gerade auch gesehen, dass da noch ein vierter Norweger dazugekommen ist. Da bin ich mal gespannt, wie der unterwegs ist. Ich meine, ja, der hat ja auch schon die Ironman-Quali sicher. Bjergset heißt er, glaube ich, ne? Bjergset. Von daher hat er dann auf jeden Fall noch ein Trainingsmitglied erstmal zeitlich aufgenommen. Ja.
Was glaubt ihr, Christian Blumfeld ist ja, was also seine Renngestaltung angeht, einer, der, ja, ich will jetzt, also es wäre jetzt doof zu sagen, er versteckt sich im Feld, aber er weiß es sehr gut einzusetzen, die anderen vorfahren zu lassen bisher, ne? Und zu sagen, so, ist so dieses, das gute Pferd, was nur so hoch springt erstmal, wie es muss, um dann quasi beim Laufen richtig den Sack zuzumachen. Das wird natürlich jetzt so ein bisschen schwieriger, glaube ich, oder? Schön wieder suggestiv.
Ja, du hast recht. Nein, also wenn man sich die Weltmeisterschaften anguckt, auch St. George und dann...
da muss ich nämlich immer dran denken. Genau. Da hat er sich im Nachhinein bei Cameron Wirth bedankt, dass er gesagt hat, im Grunde hat der mich wieder zurückgebracht ins Rennen, ich war zu weit weg.
Genau, da wurde er nach vorne gefahren und dann auch in dem Jahr, im selben Jahr auf Hawaii war es ja auch so, dass sie da in der Gruppe dann nach vorne gefahren sind. Also ja, es wird schon extrem spannend. Ich denke, er ist auf jeden Fall ein Athlet, der die Dynamik mitgehen kann. Der
ist ein Taktikfuchs.
Genau, der kann das Feld gut lesen. Von daher glaube ich, kann er es auch weiterhin auf den 20 Metern gut lesen. Inwiefern es ihm dann hilft, da Watt zu sparen oder Energie zu sparen, das ist natürlich eine gute Frage, weil wenn man sich auch Hawaii 2024 anguckt, was da für eine Riesengruppe unterwegs war, da gab es auf jeden Fall einige, die Energie gespart haben im Verhältnis zu Sam Laidlaw, der vorne alles verbrannt hat. Interessant.
Ja, und auch in Nizza, das war ja auch so ein sehr taktisches Radfahren, wo er dann auch hinterher das Zepter in die Hand genommen hat. Quasi und das hat sich dann nicht ausgezahlt, weil dann alle trotzdem gleichzeitig unten angekommen sind. Aber er hat es ja wenigstens versucht und ich glaube, er wusste auch einfach um die Laufstärke von Gustav und von Kaspar und ich glaube, es blieb ihm auch nichts anderes übrig. Aber ja, wie ihr sagt, ich glaube, er weiß einfach, was er machen muss und ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss und er weiß, er muss beim Laufen hochspringen und er weiß um seine Laufstärke und deswegen bringt es ja auch nichts, vorher irgendwie Initiative zu ergreifen und sich dann da wahrscheinlich auch noch irgendwie abzuschießen oder so und er ist einfach, glaube ich, sehr kalkuliert unterwegs.
Na, wir schauen mal. Wir reden, glaube ich, noch über den einen oder anderen Namen, wo ich sagen würde, das ist die einzige Möglichkeit. Aber da kommen wir zu. Einer, der auch alles drauf hat, ist, ja, ein deutscher Name. Jonas Schomburg. Der sich ja, im Ranking mit seinen ganzen Auftritten, die er überall hingelegt hat, da sehr weit nach oben gearbeitet hat, der meine Einschätzung letztes Jahr ja für uns noch so mit einem Fragezeichen, dann mit einem Ausrufezeichen sozusagen, okay, der kann offensichtlich alles, der kann auch aus ganz kruden Situationen wieder rauskommen, zu einem Athleten sich entwickelt hat innerhalb von weniger Monate, von dem ich glaube, sagen muss, der ist einer von denen, wenn man sagen muss, die muss Christian Blumenfeld erstmal schlagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, es geht so, auch ja, du hast gesagt, ein sehr ausgeglichener Athlet, auch so ein bisschen, ich finde, er geht auch so in Richtung von Rico Bogen, nur dass er noch besser laufen kann. Also er kommt ja auch vorne beim Schwimmen raus, ist beim Radfahren vorne mit dabei und kann dann auch noch richtig gut laufen. Also bei der 73 WM ist er jetzt eine 1,9 gelaufen, ansonsten waren die Halbmarathons immer so um den Bereich 1,10. Aber er ist ja auch ein paar Mal gegen Christian Blumenfeld oder andere Norweger gestartet, Aix-en-Provence zum Beispiel. Da hat es ja dann auch deutlich nicht gereicht. Da hat er aber auch eher einen schwereren Tag. Aber dann auch bei der Ironman WM Sechster zu werden, er hat dann leider nicht zu diesen großen Fünf da gehört, die sich das Laufbattle da geleistet haben. Aber da, ich glaube, zu dieser Gruppe könnte er in diesem Jahr dann schon aufschließen.
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das ganze Jahr über das noch nicht, dass wir das volle Potenzial von Jonas Schomburg noch gar nicht gesehen haben, auch in der Konsequenz. Wir wissen natürlich auch nicht, was er dieses Jahr dann so veranstalten will, aber es sieht ja danach aus, dass er eben, das hat er ja im Interview schon gesagt mit uns, gibt's auf dem YouTube-Kanal bei uns, Triathlon Insider, das Interview, wo er gesagt hat, Rot ist der eine Schwerpunkt dieses Jahr und Hawaii der zweite. Das hört sich ja schon mal mehr nach einer Struktur an, als das, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo die Saison noch mit einem WTCS-Rennen in Abu Dhabi gestartet ist.
Ja, das kann man wohl sagen. Also letztes Jahr 12 Rennen, wirklich über alle Distanzen hinweg. Schon enormes Programm, vor allem wenn man sich anguckt, du hast gerade gesagt, Abu Dhabi im Februar reingestartet und Katar im Dezember aufgehört, also auch eine Saison, die sich einfach fast über 12 Monate gezogen hat, also unglaublich, und wenn da eventuell die Struktur so ein bisschen besser passt und auch sein Fokus schon direkt auf die Rennen geschärft ist, die er haben möchte, Rot und Hawaii, dann ganz klar die Quali. Jetzt ist er natürlich auch schon wieder extrem früh reingestartet.
Ja, das ist das Ding, die Saison ging von Februar bis Dezember genau. Und ist im Januar schon wieder eingestiegen.
Ja gut, das, ja. Das ist halt Jonas Schomburg.
Genau, und man muss sagen, es war die Challenge Zirbanjas, also das war, glaube ich, auch so ein bisschen zum Reinkommen, einfach vielleicht so ein bisschen trainingsmäßig das Ding auch mitgenommen, also gar nicht so. Ja, vielleicht so eine kleine Standortbestimmung, ähnlich wie so ein FDP-Test halt.
Ja, aber er war sehr erfreut. Er hat gesagt, er hätte nicht gedacht, dass er sich schon so gut, auch was die Zeiten angeht, die er schon und was er so auf dem Asphalt bringen kann. Das war schon sehr zufriedenstellend. Also ich bin, das ist auf jeden Fall toll. Auch die Bereicherung, die wir uns ja auch dann immer wünschen, auch an der Weltspitze, zu der ohne Zweifel gehört. Ich meine, wenn du am Anfang der Saison Dritter in Südafrika wirst beim ersten Schuss, dann Ironman Frankfurt, wo Sebastian Kienle höre ich immer noch, wie er im Kommentar gesagt hat, wo ist der denn schon? Wieso ist denn diese Lücke so groß? Wo sind die anderen? Wir erinnern uns daran, wie er da mutig weggefahren ist, der gesamten Weltspitze vorne raus. Dann durch ein abgebrochenes Cockpit gebremst wurde, nur um dann in der Folgewoche bei der Challenge Rot Zweiter zu werden.
Also ich glaube, Jonas Schomburg könnte einer der deutschen Athleten sein, oder der deutsche Athlet sein, der der schnellste auf Hawaii ist.
Der nächste deutsche Weltmeister? Fragezeichen. Da gibt es noch einen anderen Namen, wo wir noch drüber reden müssen. Ah, das lässt mich schon erahnen, in welche Richtung du bei einem anderen Namen gehst, aber dazu kommen wir später. Wie gesagt, wir halten uns an das World Ranking, lassen mal ein paar Plätze aus. Ja, also wir sind uns einig, glaube ich. Jonas Schomburg ist der dazu den Top-Favoriten gezählt wird bei allen Rennen auf der langen Distanz. Und einer, den man definitiv jetzt dazu zählen muss, ist der Weltmeister Kasper Stornes.
Er hat ja im vergangenen Jahr schon gezeigt, dass es keine Eintagsfliege ist. Ich finde so, er hat Pays d'Ax hat er ja da schon richtig gut gemacht mit dem zweiten Platz im Laufduell, dann gegen Christian Blumfeld verloren, Ironman Frankfurt Dritter, auch schon richtig gut unterwegs. Ironman Texas war ja so der Saison-Einstieg auf der Langdistanz für ihn, die erste Langdistanz, wo er die Quali geholt hat. Und dann halt mit dem grandiosen Rennen in Nizza, wo er wirklich einfach die Weltelite im Fünfer-Laufduell so langsam abtropfen lassen hat und sich das Ding geholt hat. Und ich finde, dann hat er eigentlich gezeigt, dass er wirklich zu den ganz Großen gehört, weil so dieser dritte Platz bei der Ironman-Weltmeisterschaft, dann den noch zu holen, wo du in deinem ersten Langdistanzjahr die Weltmeisterschaft gewinnst und dann diesen Fokus wieder so schärfen zu können, ist bis jetzt wenigen Athleten überhaupt geglückt, bei beiden auf dem Podium zu stehen. Und dann in dieser Konstellation, wo die Aufmerksamkeit nach so einem Sieg so groß ist, fand ich das schon richtig stark. Und gerade dadurch, dass er seinen Trainer nicht gewechselt hat, so wie es scheint, und da in dieser Trainingsgruppe um Christian Blumenfeld bleibt, denke ich schon, dass da alle gemeinsam ihre Daten und Werte wissen, in welche Richtung es geht. Und für ihn ist vielleicht auch ähnlich wie für Christian Blumenfeld, so ein bisschen dieser Nimbus, der über einen schwebt, oder so dieses Schwert, das über einem schwebt, so von wegen, ja, du bist Ironman-Weltmeister, aber nicht auf Hawaii, und da gibt es nur noch einen anderen Norweger, dem das bis jetzt geglückt ist. Das ist vielleicht so dieser Riesenansporn zu sagen, ich werde der zweite Norweger, der auf Hawaii gewinnt.
Und das ist einfach, man muss auch sagen, so wie Christian Blumenfeld, auch ein Taktikfuchs. Also da auch in Nizza die Laufstrategie, wo er einfach bei sich geblieben ist und sein Tempo durchgezogen hat, auch wenn andere Norweger nach vorne wie rausgelaufen sind und versucht haben, irgendwas da zu bewerkstelligen. Aber er ist immer cool geblieben und das hat sich am Ende her halt auch einfach ausgezahlt. Und du hast gesagt, 5. Platz beim Ironman Texas war der Einstieg und dann immer bei jedem Rennen auf dem Podium gelandet. Und es war ja auch jetzt kein Sieg aus dem Nichts in Nizza, das muss man ja schon sagen. Also er hat ja schon zum erweiterten Favoritenkreis auch gehört.
Genau.
Und jetzt gehört er halt nicht zum erweiterten Favoritenkreis, sondern zu den Top-Favoriten.
Genau. Ich glaube trotzdem, dass sich an seiner Rolle gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Ich halte immer noch Christian Blumenfeld quasi im direkten Vergleich, würde ich immer, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auf Christian Blumenfeld setzen. Aber ich glaube, das ist einfach das, mit dem er das annimmt. Und ich meine, bei Christian Blumenfeld geht es auch manchmal schief. Und da, auch bei Kasper Storn, das hat ja nicht alles funktioniert. Ne? Das haben wir ja gerade schon gesagt. Und auch in Frankfurt, da sah es ja schon so aus. Im Nachhinein weiß man das, ne? dass er quasi ihm da schon hätte vielleicht gefährlich werden können. Aber Christian Blumenfeld hat ihn dann einfach arbeiten lassen, sozusagen, um ihn dann auch abzustellen. Und ich finde, der zweite Platz in beim 73, wo von dir schon erwähnt, dass da finde ich, hat man das erste Mal gesehen, oha, jetzt ist Christian Blumenfeld zwar weg, aber das bedeutet nicht, also der Abstand war ganz schön knapp, sondern da hat man schon gesehen, so okay, da kommt jemand. Und er ist halt wirklich durch diese Saison derjenige gewesen von den Norwegern, der es am besten hingekriegt hat, diesen kontinuierlichen Aufbau. Am Tag, an dem es dann darauf ankam, war er der beste, Taktik hin oder her. Aber ich glaube trotzdem, dass ich so...
Ja, und das Ding ist, dass das Rennen in Aix-en-Provence, kann ich kurz sagen, er hat nur in den Wechseln verloren. Also im Schwimmen war er 10 Sekunden schneller, beim Radfahren war er 2 Sekunden langsamer, beim Laufen war er 5 Sekunden langsamer. Ja. Also eigentlich wäre er schneller gewesen, aber am Ende war er 31 Sekunden hinter Blumenfeld. Also es waren nur die Wechsel.
Dieser wahnsinnige Antritt dann, wo er dann halt eben vorne rausgegangen ist. Also auf jeden Fall, klar, als Weltmeister bist du Kandidat. Daran hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Nur dass er jetzt quasi die Zielscheibe vielleicht auch von den anderen noch ein bisschen mehr auf dem Rücken hat, die sich bisher vielleicht dann eher auf Christian Blumenfeld konzentriert haben. Aber das weiß man dann jetzt, hat man schwarz auf weiß. Sowas,
ja, ich glaube, spätestens seit Frankfurt hatte man eh alle drei.
Ja, natürlich, klar.
Also,
aber
sollte man.
Sowohl Eden als auch Stornes in Frankfurt immer noch mit leichtem Struggle auch.
Ja. Aber ist es nicht auch so ein bisschen so der Punkt, wenn man so am Limit ist, dass das mal in die Richtung ausschlagen kann und mal in die.
Auf jeden Fall. Also das Christian ist auch ganz verständlich, auch bei Christian Blumenfeld. Ja, also ich glaube, ich wollte jetzt nicht das Wort abschneiden, aber es ist genau das, wenn du halt immer am Limit unterwegs bist, dann geht es halt irgendwann mal schief.
Und
so ist es halt einfach.
Eben, das würde ich genauso unterschreiben. Ich meine, der läuft auf 100% und dann kriegt er halt Krämpfe, aber er versucht es halt, um da das Ding zu holen, und wenn es dann eben mal nicht funktioniert, dann hat er wenigstens alles versucht, anstatt dann irgendwie als Vierter ins Ziel zu kommen und zu sagen, ja, aber irgendwie hatte ich dann doch den Eindruck, vielleicht hätte ich da ein Gel mehr nehmen können.
Ja, oder rausnehmen dann, müssen, aber die nimmt ja keiner raus, da wird durchgeballert. Also was soll das denn? Entweder bist du Erster oder 35. Aber dazwischen gibt es nichts.
Ja.
Komm, dann lass uns doch, es wären hier noch ein paar Namen auf der Liste, über die man diskutieren könnte, ob man über sie sprechen muss. Ich denke da so an Sam Long, an Jamie Riddle, an Rudi von Berg, die alle gezeigt haben, hey, wir klopfen vorne an. Manchmal auch ganz vorne, bei Sam Long eher auf der 73-Distanz, ne? Das ist ohne Frage, glaube ich, so. Jamie Riddle bei der WM sehr, sehr gut aufgetrumpft. Und Rudi von Berg immer ein Kandidat, den man nicht nennt und der dann irgendwie doch irgendwie aufs Podium kommt, aber den ich auch nach wie vor nicht als Top-Favoriten bei der WM sehen würde. Wenn ihr einverstanden seid, würde ich zum dritten Norweger springen, der dann jetzt kommt an dieser Stelle. Gustav Iden. Was machen wir mit dem?
Den behalten wir auf jeden Fall unter den ersten
drei. Ironman Weltmeister 2026.
Ja.
Ihr habt es jetzt zum ersten Mal gehört.
Hör es jetzt, glaubt mir später.
Und ich glaube, damit liegst du gar nicht so schlecht in der Einschätzung. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Und du wirst mir das jetzt bestimmt erklären, oder Ich bitte dich darum, lieber Kollege, erklär mir das doch mal, ob ich richtig gedacht habe, warum das so kommen könnte. Der Präsenter dieser Folge ist NordVPN, ganz langer Partner schon von uns. Und NordVPN, das kommt für uns ja jetzt gerade wieder schwer in Fahrt hier, denn die Trainingslagersaison steht an. Und dann ist ja immer egal, wohin wir kommen, ist immer so die erste Frage, wie ist das WLAN? Wir sind angewiesen darauf, wenn wir unterwegs sind, dass das funktioniert. Aber wir haben natürlich auch immer im Hinterkopf, ja, dass das nicht unser eigenes WLAN ist, in dem wir uns da bewegen. Und dann kommt NordVPN ins Spiel. Denn NordVPN hat verschiedene Vorteile. Es ist ein, ja, wie soll man sagen, ein virtuelles, privates Netzwerk. Dafür steht VPN und NordVPN bietet uns diesen Service quasi immer überall da, wo wir uns in unsicheren Netzwerken bewegen müssen. Am Flughafen, im Hotel, in einer Ferienwohnung, wo jeder Hans und Franz das Passwort hat. Da lauern potenzielle Gefahrenherde, dass Hacker auf unsere Daten zugreifen. Nicht jedoch, wenn man NordVPN-Kunde ist, denn dann verbirgt man seine IP-Adresse, in die man in diesem Datentunnel, in dem Verschlüsselten unterwegs ist, und die Online-Identität, die bleibt verborgen. Hacker haben praktisch keine Chance, an die Daten ranzukommen und man ist sicher unterwegs. Also, das ist der eine Punkt, Internetsicherheit. Der zweite Punkt, der immer interessant wird, ist, wenn man auf heimische Inhalte zurückgreifen will. Ihr kennt das, ihr seid irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs und wollt auf eure Streams, die ihr zu Hause habt, meinetwegen zurückgreifen, wollt Sport gucken, fürs Shopping kann das relevant sein, Serien, die ihr zu Hause gucken könnt über eure Streaming-Dienste. Das alles könnt ihr ganz normal, ganz wie gewohnt, ohne jede Einschränkung tun, wenn ihr euch eben in dem Tunnel unterwegs seid, den NordVPN euch bietet. Also Cybersicherheit, die eine große Komponente, und die zweite ist, ihr könnt alles so nutzen, wie ihr das zu Hause kennt, eure Inhalte. Das ist für NordVPN-Kunden kein Problem, und das, wenn euch das neugierig gemacht hat, dann probiert das aus. Denn wenn ihr NordVPN-Kunde werdet und den Code nehmt nordvpn.com/Trimark, dann sichert ihr euch euren exklusiven NordVPN-Deal mit 4 extra Monaten in eurem Paket. Völlig risikofrei, mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Einfach mal ausprobieren, das gute Gefühl, sicher unterwegs zu sein und ja, die ganzen Vorteile mitzunehmen. Die Infos dazu, die findet ihr wie immer in den
Shownotes.
Ganz genau.
Ob du richtig denkst, dass ich richtig denke.
Ja, das sehen wir nur, wenn du es
jetzt
erklärst.
Ich denke, du denkst richtig. Ja. für mich einfach die logische Schlussfolgerung irgendwie, weil dieser Aufwärtstrend, der lässt sich nicht aufhalten. Ich sag's mal so. Und das vergangene Jahr war so das Comeback-Jahr, und man hat ja ihn schon so nach dem Ironman Frankfurt gefragt, so, ja, war das jetzt das Comeback? Und er meinte, nein, das Comeback kommt in Nizza. Und das Comeback kam in Nizza.
Ja.
Und immer das... Ja, nach den Verletzungen war ja immer so, das Laufen immer die Frage, und dann auch der Marathon in 2:55 in Texas, wo er aber auch noch Probleme mit Verpflegung und mit Pacing hatte und auch noch einen Platten hatte vorher beim Radfahren. Dann kamen wieder so die ersten Fragezeichen auf, und dann lief ja Aix-en-Provence auch nicht so gut mit dem 23. Platz. Ja, und dann ist in Nizza einfach dieser Knoten wieder geplatzt. 2:32er Marathon und der zweite Platz bei der WM. Und er weiß jetzt einfach wieder, wie sich das anfühlt, wieder vorne mit dabei zu sein nach diesen vielen Jahren, nach diesen schweren Jahren. Jetzt sind schon fast 4 Jahre seit seinem WM-Erfolg auf Hawaii. Und ja, wo wir bei 4 sind, 4 gewinnt. Also, deswegen glaube ich einfach, es ist wieder Hawaii und Gustav Iden ist wieder bei alter Form. Und das ist einfach, ja, ich fühle es quasi.
Also glaubst du, dass er sein Breakthrough-Year hat wie Alex G?
Genau so. Auf welchem Platz ist er in der Welt? 29, ja. Der Dark Horse, 29, junges ja. Talent, ich glaube, der hätte das Zeug dazu.
Absolut. Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Ne? Geht dieser Aufwärtstrend weiter? Quasi überholt er sein altes Ich, oder hat er das jetzt schon überholt? Indem er Weltmeister geworden ist damals? Ist er schon besser, als er damals war?
Ich finde, dieses Jahr ist überhaupt ein richtig cooles Jahr für ihn, weil er einfach mal seinen Ironman 70.3 Weltmeistertitel in Nizza wiederholen kann, den er schon mal hatte. Und er kann auf Hawaii gewinnen, wo er auch schon mal gewonnen hat. Also letztendlich so rein von der Motivation, vom Selbstvertrauen ist er richtig, richtig gut bedient für dieses Jahr. Und ich bin schon der Meinung, dass er da so dieses Tal durchschritten hat. Also 2024 hat ihn richtig mitgenommen, da hat er alles miterlebt. Und jetzt war wirklich so dieser aufsteigende Ast. Er hat gemerkt, im Training funktioniert es. Er hat irgendwie wieder so dieses Umfeld, wahrscheinlich auch so die Familie, familiäre Sache wieder, oder was heißt wieder, aber gut verarbeitet, sodass er damit umgehen kann und so sein gesamtes Gerüst, was einfach diesen Athleten Gustav Iden ausmacht, passt so gut, dass der muss sich nicht mehr verstecken. Der ist komplett dabei. Und ich würde sagen, dass er im Verhältnis von den drei Norwegern, über die wir jetzt gesprochen haben, Blomfeldt, Stornes und Iden, ist Iden der stärkste Radfahrer. Und der hat auf jeden Fall die Möglichkeiten, auch wenn er sie nicht immer so zeigt, den anderen eventuell wegzufahren, beziehungsweise da die Attacke zu setzen.
Was wäre das wieder für eine interessante Rückbesinnung sozusagen, wenn es so tatsächlich so käme und er die beiden Titel holen würde und man sagen würde, nach ein paar Jahren dann auf einmal wieder so, wo schon ganz andere Leute abgeschrieben waren, ne? Das geht ja immer schnell, wenn man immer sagt, war irgendwas? Irgendwie so, da ist er wieder. Das wäre schon eine krasse Nummer. Aber ja, klar, also das wird auf jeden Fall der interessante Fokus. Kann er eben diesen Aufwärtstrend irgendwie noch weiter nach oben schieben? Wie sieht das dann aus? Nicht nur innerhalb der norwegischen Konkurrenz, sondern auch im Vergleich zu den anderen. Aber ich meine, gut, das haben sie halt schon gezeigt. Ne? Das war der Stand jetzt sozusagen oder der letzte Stand, den wir hatten, dass ja die drei eben ganz oben gelandet sind in dem Konzert. Und ja, ich bin gespannt. Damals war es definitiv auch so, dass Gustav Iden auch der beste Athlet von denen war, glaube ich. Also ist der damals auch wirklich, obwohl ich Christian Blumenfeld getippt hatte, verdient Weltmeister geworden dadurch, dass er einfach auch der noch größere Taktikfuchs war, ne? Und damals seine Karten perfekt ausgespielt hat. Das wäre ja jetzt fast schon wieder so gekommen, aber da hat es vielleicht noch nicht ganz gereicht. 2026 könnte es wieder soweit sein. Also der dritte Norweger hat sich nicht viel getan, bleibt auch in den Top-Favoriten drin. So.
Was ich mich immer so ein bisschen frage in der Konstellation, die wir jetzt besprechen, ist es genauso geil, so ein Fünfer-Trio auf dem Highway laufen zu sehen? So eine Fünfergruppe. Ich war jetzt noch bei dem Trio bei den Norwegen, aber zum Beispiel so eine Fünfer- oder Sechsergruppe so zusammenlaufen zu sehen auf dem Highway wie auf der Promenade in Nizza. Also ich glaube, auf dem Ali-Drive ist es schon mega geil, auf den ersten 10 Kilometern. Aber wenn die dann da rauslaufen, ist es...
Der wird es noch brutaler.
Ja, die laufen zu sechs ins Energy Lab rein und es kommen aber nur noch zwei raus.
Ja, der Rest wird verschluckt. Also, ja, jetzt, ich glaube tatsächlich, also das wird, da gehen immer welche flöten. Das ist so. Da passieren die entscheidenden Dinge. Manchmal auch ein bisschen später, aber dann hat das, was davor passiert, ist eine große Rolle gespielt.
Aber vom Gesamtbild finde ich, ist schon irgendwie Nizza, wenn du siehst, so diese Fünfergruppe.
Ja, aber denk nochmal an 2022 zurück und dann Christian Blumenfeld und Gustav Iden und Max Newman, der da auch noch mit unterwegs war und auf dem
Bitte
Audi.
Wer?
Ja, wow.
Ja, Max Newman. Who the fuck is Max Newman?
Wie stark der war, ja.
Aber also, ich fand, diese Dreierkonstellation ist schon, ja, Nizza ist auch schon ganz geil gewesen, aber...
Okay, wir dürfen gespannt sein.
Beides. Es hält sich die Waage, würde ich sagen.
Ja. Ich persönlich freue mich auf jeden
Fall. 6-7.
Ja, ey, ihr alten Menschen, hört auf damit. es ist tatsächlich wirklich, ich hoffe ja, dass es dazu kommt. Ich hoffe nicht, dass es eine so große Vorentscheidung auf dem Rad gibt. Es sei denn, es ist Jonas Schomburg. Habe ich das gesagt? aus deutscher Sicht, dann kann meinetwegen auch der Titel schon vorher entschieden sein. Aber mir fehlt die Fantasie. Die sind einfach viel zu gut dafür, dass man sagen könnte, jetzt ist einer tatsächlich so weit weggekommen, dass er nicht mehr einholbar ist. Naja, vielleicht fällt gleich noch einer ein. Also keine Frage, da freuen wir uns drauf. Die Frage ist bei dem Ganzen, wo bleibt der lange Däne? Magnus Ditlev. Einer, der seit Jahren sagt, das ist das Ding, was mir noch fehlt. Ich will Ironman-Weltmeister werden, dem letztes Jahr verschiedene Sachen schiefgegangen sind.
Der hatte Scheiße am Fuß.
Der hatte richtig also, Scheiße. Richtig
nicht
Scheiße
nur schon. Im Neo und am Reifen. Der hatte das überall. Also, ja, ich meine, er ist ja richtig gut reingestartet. Ironman Südafrika hat er gezeigt, ist richtig gut unterwegs. Yep. 7 Stunden 44 bei den Bedingungen. Also in Südafrika ist er auch echt schon recht schnell, auch mit Jonas Schomburg und Martin van Riel dann hinter sich. Hat auch gezeigt, dass er auf dem Rad da einfach mega unterwegs ist. Hat ja da auch Jonas Schomburg und Martin van Riel irgendwie knapp 9 Minuten abgenommen. Von daher, über den Saison-Einstieg muss man nichts sagen. Aber dann, dass man so wirklich dann durchs Jahr struggelt, das ist echt, finde ich, beeindruckend. Und dass dann nirgendwo, und jedes Resultat, ich meine, dann ist er 12. in St. George, 8. in Frankfurt, DNF in Nizza, 6. dann bei der Ironman 70.3-Weltmeisterschaft, was ich so insgesamt eigentlich noch mit als bestes Ergebnis sehen also würde.
Versöhnliches Ende.
Versöhnliches Ende, absolut. Und es ist ja auf jeden Fall, mit Magnus Ditlev ist ja ein Athlet, der wirklich ähnlich wie Laura Philipp alles auf ein Event, finde ich, zuschweißt, komplett auf einen Fokus legt und ich hoffe, dass er gut, oder für ihn auf jeden Fall, dass er irgendwie gut ins Jahr reinkommt, dass er da schnell irgendwie Selbstvertrauen hat und so diese ganze Mission, glaube ich, kann ihm da schon echt entgegenkommen. Also er ist im erweiterten Favoritenkreis, würde ich sagen. Er schwimmt gut, fährt unglaublich gut Rad und es sieht halt immer so ein bisschen langsam aus, wie er läuft, weil er einfach so groß ist, aber er kann ja auch schon gut laufen. Wobei,
eine 2,34 in Rot.
Genau, eine 2,34 in Rot, aber auch nur in Rot. Ne? Also das ist dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen der andere Punkt. Jetzt beim Ironman Hawaii, wo er Zweiter wurde, ist er eine 2,46 gelaufen. Wobei die 2,46 auch auf Hawaii ist, das muss man natürlich auch.
Genau. Die eine ist in Rot, die andere ist auf Hawaii.
Ja, aber zwischen Magnus Ditlev und Patrick Lange, der eine 2,37 in dem Jahr gelaufen ist, liegen dann auch fast 10 Minuten. Ne? Also ich glaube schon, dass er da gucken muss, dass er in Richtung 2,40 knapp drunter eventuell auf Hawaii schafft, damit er da konkurrenzfähig ist. Aber er gehört auf jeden Fall zum erweiterten Favoritenkreis und ich glaube, dass er das hinbekommt, da lange in Worten mitreden zu können.
Bevor Jan hier gleich zu seiner Lobeshymne ansetzt, würde ich immer einmal eben sagen,
worum geht's?
Glaube ich, dass das eben die große Frage ist. Alleine schon, dass du jetzt gesagt hast, er zählt zum erweiterten Favoritenkreis, ist ja schon fast eine Ohrfeige für Magnus Ditlev, der, wenn wir von der Weltbestzeit von Christian Blumenfeld absehen, die er auf Cozumel aufgestellt hat, eben in Rot mit seinem Auftritt damals gezeigt hat, ihr müsst erstmal an mich rankommen und das ist auch, diese Zeit ist so stark, das müssen auch erstmal andere hinkriegen. Ich frage mich, kommt er da überhaupt noch wieder hin? Also ich meine, alle Ergebnisse vom letzten Jahr kann man ja irgendwie erklären. Ne? Südafrika locker reingecruised und gewonnen. St. George Platten geplagt, aber da haben wir auch schon drüber diskutiert, aber auch schon arg verfolgt von Lionel Sanders, der auf dem Rad auf einmal aufgedreht hat. Ne? Und andere auch da, die eben diese Dominanz da nicht zu packen war. In Frankfurt, wir erinnern uns an die, ich werde qualifiziert, ich werde nicht.
Mental gebrochen.
Mental gebrochen durch eine rote Karte, die dann am Ende wieder zurückgenommen wurde. Da wäre es dann eben schon spannend gewesen. Wie wäre das Rennen weitergegangen, wenn er einfach seinen Weg hätte gehen können an dem Tag? Ne? Das war der Tag, an dem man es hätte glaube ich, sein Vermögen, das wäre sichtbar geworden. Am Ende würde ich das streichen. Da habe ich absolutes Verständnis für, dass man dann sagt, irgendwie, ey, dieses Hin und Her und da war ich einfach dieser brutalen Konkurrenz, der er sich dann stellen musste, die war dann einfach zu stark dafür, um damit klarzukommen, verstehe ich. Nizza, Ironman WM, krank gewesen. Und dann, aber ihr sagt versöhnlicher Abschluss, 6. Ironman 73 WM, ja, kann man so sehen, zeigt aber, finde ich, für mich auch, dass er einfach mit den Jungs ganz vorne auf der 73-Distanz auch nichts mehr zu tun hat.
Ja, auf der 73-Distanz wird sie für ihn zu schwer. Das ist vielleicht so ein ähnlicher Punkt wie bei Rico Bogen. Beide schwimmen gut, ja. Beide fahren extrem gut Rad, können da ihre Akzente setzen, aber ihm fehlt auf der 73-Distanz einfach 3 bis 4 Minuten in der Endgeschwindigkeit.
Ja, aber der hatte 24, hat er die 100 Miami gewonnen. Und ja, Vierter in San Francisco, Vierter in London. Da war,
das war auch 24.
Das war auch 24.
Ja, genau, ja.
Seitdem ist viel passiert.
Genau, das war die erste.
Deswegen sprechen wir doch miteinander.
Ja, das war die erste richtige T100-Saison. Ich glaube auch, da ist echt viel passiert. Danach ist so gerade im Laufen wirklich nochmal. Ich glaube, da wusste jeder so, in welche Richtung es gehen kann, was man gegenseitig sich zutraut, was man sich selber zutraut. Weißt du, bis einer dann wirklich mal das erste Mal so schnell gelaufen ist, hat es halt gedauert und dann haben sie gesehen, okay, hier. Der läuft so schnell, also wenn ich das schaffen will, muss ich auch genauso schnell laufen. Ich meine, das gleiche wie mit dem Marathon irgendwie, wo alle sich daran ausbeißen, eine 2:30 zu laufen und dann läuft Stornis einfach mal unter 2:30 und auch vorher schon einige Athleten. Also da ist einfach so diese Verschiebung von der Leistungsfähigkeit da. Deshalb würde ich bei Magnus Ditlev sagen, auf der Mitteldistanz war das absolut ein versöhnlicher Abschluss. Da hat glaube ich, das Maximum rausgeholt. Und man muss auch sagen, wenn man sich die anguckt, ist es Gehens, Blumfeld, Stornis, Schomburg, Bogen und dann
Ditlev. Aber alles Leute, mit denen er es auf der Langdistanz auch zu tun hat.
Ja, aber auf der Langdistanz ist es eben der Marathon, der ihm da vielleicht mehr in die Karten spielt als der Halbmarathon.
Ja, nickt. Sag doch auch mal was.
Auf jeden Fall ist es so. Ich sehe das genauso. Der braucht einfach die längeren Strecken, weil auf der Mitteldistanz, es geht ihm einfach die Strecke hinterher aus, weil wir kennen ihn alle und er ist kein explosiver Athlet, der ist kein quäliger Hayden Wild oder so, der braucht einfach ein bisschen, würde ich sagen. Und ich glaube, auf der Langdistanz ist er mittlerweile durch die Verschiebung auch in den Formaten einfach besser aufgehoben.
Aber glaubst du, dass er, das müsste dann ja quasi das Ergebnis sein, er müsste auf dem Rad jetzt so weit wegfahren können, dass sein Vorsprung reicht? Weil ich meine, die anderen einholen wird er die nicht, über die wir alle schon gesprochen haben. Er muss vorne sein nach dem Radfahren.
Eigentlich Sam Laidlaw von Hawaii vergangenes Jahr, 2024 machen. Aber besser laufen.
Er muss sich trauen, finde ich.
Ja, also ich habe auch damals nicht verstanden, warum er mit Sam Laidlaw dann nicht mitgefahren ist.
Ja.
Also das hätte er einfach machen müssen, weil ich glaube, dann vielleicht hätte es dann sogar gereicht.
Aber er war so schon total auf. Also ich habe den auf dem Ali-Drive gesehen, da war er, wenn seine Freundin ihn nicht angeschrien hätte, dass er eigentlich gar nicht so gut schlecht platziert ist, dann der war kurz davor stehen zu bleiben. Der war durch. Ja. Und wenn er auf dem Rad noch mehr gegeben hätte, dann, das war schon Limit.
Ja, aber haben wir schon entweder Limit oder, also...
Limit oder nix.
Limit oder nix.
Ja, das ist ähnlich wie Blumfeld. Ja. Also der muss, oder Blumfeld schafft es, sich irgendwie da noch mit in der Gruppe zu halten und dann mitzufahren. Aber das kann Blumfeld machen, weil er da die Qualitäten im Marathon hat. Aber da muss Magnus Ditlev ähnlich wie Sam Laidlaw das hinmachen, dass da die Stärke noch mehr ausgespielt wird. Und ich finde, das hat man bei Magnus Ditlev in den vergangenen Jahren, auch bei den Höhepunkten, auch wenn er aufs Podium gekommen ist, nicht ganz so gesehen. Also dass er da so diese Qualitäten, die man immer von ihm sagt, dass er sie hat, dass er so unglaublich gut Rad fährt. Ich meine, in Rot hat er es präsentiert, aber bei den Weltmeisterschaften dann nicht ganz so. Und das muss er in oder auf Hawaii wirklich präsentieren und zeigen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass er da auch ein Wort mitreden kann.
Dann lass uns doch über Sam Laidlaw reden. Ich muss hier Cameron Wolf überspringen an dieser Stelle, weil Jan ablehnt, über ihn zu reden als Siegkandidat. Obwohl hier Lars und ich gerade eine wilde Theorie aufgeworfen haben. Wir haben gesagt, Cameron Wolf hat durchaus das Zeug, die Solveig Lofsett der Langdistanz zu werden. An einem Tag, an dem vorne Favoriten strugglen, könnte er derjenige sein, der auch bei einem sehr gut besetzten Rennen auf einmal ganz nach vorne kommt.
Ja, aber guck doch mal.
Wir haben schon zu viele Namen aufgezählt.
Wie viele Leute, wie viele Namen haben wir gerade genannt und wie viele Leute müssten einen schlechten Tag haben, dass Cameron Wolf mal ein Rennen gewinnt? Ich möchte nur einmal noch zum Ironman Frankfurt im vergangenen Jahr zurückgehen, wo er den zweitschnellsten Radsplit gefahren ist. 3:53:46, das war immer noch anderthalb Minuten langsamer als Christian Höhnhaug. Und dann ein 2:48er Marathon gelaufen ist, das war 18 Minuten langsamer als Christian Blumfeld.
Ja, ist ja alles gut.
Aber du hast auch gesagt, dass einige, wenn da so eine Gruppe ins Energy Lab läuft, da liegen bleiben könnten.
Ja, aber das sind ja nur vier, dann wird er 14.
Ja, aber es sind ja jetzt ganz neue Qualitäten. Es wird ja jetzt auch kurz vorm Ziel gestruggelt seit neuestem. Deswegen werden, wer weiß.
Also ihm kommt das Rad, also die Windschattenregelung natürlich entgegen. Das ist ja keine Frage. Und er ist einer der besten Radfahrer, einer der drei besten Radfahrer im Triathlon. Einer der vier besten Radfahrer. wenn wir Magnus Detlef noch dazu nehmen, Christian Höhnhaug, Sam Laidlaw, die sind ja alle so da drin und Cameron Worth, bei dem passiert aber immer irgendwas, ne? Das ist ja auch immer der Fall, dann ist mal der Baseball locker oder so. Also und das beim Laufen keine, also der ist keinen einzigen Marathon unter 2,45 gelaufen seit Juli 24.
Aber er wird immer besser. Und er trainiert mit den Ingebrigtsens. Ich hab das Interview mit Bob Babbitt gesehen, als er da gesagt hat, ich hole die Welt, also hat er das nicht gesagt, aber es gibt eine Parallele, die ich ganz interessant finde. Ich habe lange mal mit Andreas Rehler darüber gesprochen, über das Thema Weltbestzeit. Jetzt kommen die ganz alten Kamellen. Mhm. Als die damals quasi ihm abgenommen wurde von Jan Frodeno, da habe ich ihn gefragt, wie geht's dir damit und so weiter, was sind das irgendwie neue Zeiten und so weiter, und das war wirklich die Zeit, als es für ihn noch darum ging, ich will nochmal nach Hawaii und ich will das nochmal zeigen, und er war ja immer ganz nüchtern in seiner Betrachtung. Er hat gesagt, wenn ich mir das ganz nüchtern angucke, dann ist auch diese neue Weltbestzeit nicht vom anderen Stern. Das müsste ich können. Ich weiß, was ich kann, und es ist nicht so, dass ich sage, okay, meine Trainingsleistungen sind da, das kann ich nicht erreichen. Er hat das immer so gesehen, dass er gesagt hat, das ist alles super schnell, aber es ist nicht unmöglich. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Cameron Worth ganz ähnlich ist. Der guckt sich seine Leistung an, seine Entwicklung an. Er ist, selbst wenn die Platzierungen das nicht aussagen, immer besser geworden. Auch in seinem reifen Alter, in dem er mittlerweile ist, hat er sich immer stetig verbessert und er sieht immer noch Potenzial. Und jetzt reden wir doch relativ lang über ihn, und ich gebe euch zu, ich würde ihn noch nie zu den Top-Favoriten zählen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er einer ist, über den wir am Ende der Saison sagen, wisst ihr noch das und das Rennen? Das war irgendwie cool, dass er das da geschafft hat.
Gut, aber wir reden ja nicht über irgendein Rennen. Wir reden ja schon mit Ziel Hawaii. Aber er ist auf jeden Fall ein Athlet, wo es eventuell passen könnte,
Wenn
alles den Bach runtergeht, ist er
Cameron Worth
da.
Weil wenn es dem Energy Lab runtergeht, dann könnte Cameron Worth dastehen.
Alles klar. Kommen wir jetzt zu Sam Laidlaw. So, jetzt habt ihr davon. Ich habe ja bei meinen Hot Takes geschrieben, neulich in der Triathlon mal habe ich die Theorie aufgestellt, ein fitter und gesunder Sam Laidlaw ist auf der Langdistanz nicht zu schlagen. Was sagt ihr dazu?
Wen hatten wir jetzt? Blumfeld, Stornes, Eden. wenn man sich anguckt, wie das vergangene Jahr gelaufen ist in der Vorbereitung Richtung Nizza, dann ist es wirklich sehr, sehr beeindruckend, was er da alles rausgeholt hat und wie er das auf den Punkt gebracht hat. Wobei ich auch nicht sagen würde, und da ist auch, glaube ich, immer noch so ein bisschen Social Media Game und hier und da, glaube ich nicht, dass er irgendwie nur bei 92% an der Startlinie stand. Das ist, glaube ich, nicht. Das ist ähnlich wie Hayden Wild, der macht seine Reha, bereitet sich vor, nur dass Hayden Wild das nicht gesagt hat, dass er nicht fit ist, aber der bereitet sich komplett vor und steht an der Startlinie und ist einfach, der wird nicht bei schlechteren Werten gewesen sein als die Jahre davor. Der wird ähnliche Werte gehabt haben. Was ihm natürlich jetzt so ein bisschen irgendwie da mit reingespielt hat, war einfach diese komische Attacke beim Schwimmen. Das zählt da auf jeden Fall mit rein. Und dann da alleine durchs Wasser zu pflügen und die Lücke zu schließen, das sind natürlich alles Umstände, die da mit reinspielen. Und sich da in einem Wettkampf wieder so zurückzukämpfen, richtig stark. Aber ich glaube nicht, dass Sam Laidlaw bei 100% nicht schlagbar ist. Und da kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt, alle Athleten, die bei 100% sind, sind schlagbar, weil wenn dann auf einmal bei 100% dann doch irgendwie die Muskeln anfangen zu zucken, weil dann Krämpfe kommen, dann ist auch ein Sam Laidlaw schlagbar. Aber Sam Laidlaw auf 100% ist aus meiner Sicht komplett fürs Podium zu haben. Also da ist er auch in der Fünfergruppe, die da über den Highway läuft, oder in der Sechsergruppe.
Und das glaube ich eben nicht. Ich glaube, er ist nämlich derjenige, der vorne wegläuft. Weil er ist, wenn er ein richtig, richtig gutes Schwimmen hat und er ein richtig, richtig gutes Radfahren hat und dann losrennt, dann hat er vielleicht noch einen dabei, der beim Radfahren möglicherweise noch aufgeschlossen hat und so weiter. Aber ich glaube dann tatsächlich, dass er diese Nizza-Nummer durchaus auch auf Hawaii zeigen könnte. Oder bei allen anderen Rennen, die davor.
Also letztendlich sagst du, macht denn 2024 Ding nur, dass er das Teil nach Hause läuft?
Ich glaube, das kann er gar nicht. Ich glaube, das kann er gar nicht, weil...
Ich glaube,
er ist einfach nicht der Typ dafür, dass wenn er nach dem Radfahren 5 Minuten Vorsprung hat oder so, dass er dann das nach Hause läuft. Dann macht er, also es wird immer genau das passieren, was auf Hawaii passiert ist.
Ich glaube, wir haben den besten Sam Laidlaw noch gar nicht gesehen. Das wird man noch gucken. Ich glaube tatsächlich, dass, und ich muss da immer wieder dran denken, wie Daniela Rief damals ihre Rennen gewonnen hat. Und diese krasse Dominanz gegen auch wirklich, wirklich auch starke Athletin, dass sie einfach wirklich gesagt hat, es ist doch immer dasselbe, Freunde. Ich bin beim Schwimmen vorne mit dabei, selbst wenn ich vielleicht nicht als Erster aus dem Wasser steige, ich häng euch beim Radfahren ab und ich laufe das Ding nach Hause. Das ist ihm bisher nur bei seinem WM-Titel gelungen. Aber ich glaube... Ja. Dass er...
Einmal geht's gut, ne? Wie war das?
Vielleicht werde ich auch widerlegt. Deswegen heißt es ja auch ein Hot-Take. Aber ich fühle das irgendwie dieses Jahr, dass er da vorne, dass ihm das gelingen könnte. Vielleicht auch gar nicht bei über die Saison, vielleicht auch nicht mal gucken, was er auch so macht. Da gibt's vielleicht auch Vorgeplänkel. Aber ich sehe das irgendwie, dass ihm das auch bei der WM gelingen könnte.
Smash the bike, walk the marathon.
Ja.
Also, wow, ich weiß es nicht. Also so wie er es 2024 gemacht hat, so diesen Bike-Kurs runterzudonnern, ohne dass die dahinter sagen, sie versuchen dran zu bleiben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Also wenn sagen die dahinter, wir dürfen Sam Laidlaw nicht so weit weglassen, weil dann kommt nämlich der Punkt, den du vielleicht auch anbringst. Wir wissen, dass Sam Laidlaw so eine krasse Form hat, dass wir die Lücke klein halten müssen, um unsere Chancen zu haben. Und da werden, glaube ich, die Norweger frühzeitig eingreifen und ihn nicht so weit wegfahren lassen, als dass sie sagen, Sam Laidlaw mit 6 Minuten Vorsprung in Kona, das können wir uns immer noch leisten. Das glaube ich nicht.
Ich bin jetzt beleidigt. Vorhin noch sagen, ihr redet mir nach dem Mund und nicht sowas. Also von wegen, ey.
Ja, ja. Am Anfang.
So, gut. Dann rede ich jetzt auch nicht mit euch über Lionel Sanders. Habe ich überhaupt gar keine Lust zu. sondern wir kommen direkt zu Patrick Lange. Und da könnt ihr mal sagen jetzt, was ihr über Patrick Lange denkt.
Ich bin ja derjenige, der den Hot Take zu Patrick Lange geschrieben hat.
So ist es.
Und der Hot Take liest sich vielleicht auch ein bisschen hart, auch wenn ich selbst Patrick Lange wäre.
Weil du es genauso gemeint hast. Ne?
Wenn ich selbst Patrick Lange wäre, dann wäre es wahrscheinlich genauso. Aber ich habe es auch genauso erklärt. Ich glaube, dass diese Regelveränderung für die 20 Meter ihm nicht wirklich entgegenkommt. Weil im Gegensatz zu Christian Blumfeld oder Gustav Iden, die noch andere Bike-Qualitäten haben und da eventuell noch mehr den Akzent mitsetzen können, war es bei Patrick Lange schon so, dass er in seinem Rahmen absolut gut dieses Rennen gemacht hat. Und an seiner Stelle hätte ich nichts anderes gemacht, weil ich weiß, ich fahre hier mit den anderen Favoriten mit, kann meine Energie sparen und ich bin der schnellste Läufer und das zeige ich euch allen, auch wenn ihr nicht an mir glaubt, an mich glaubt. Und ich glaube nicht, dass, wenn er wieder in so einer Gruppe sein sollte, die sagen, wir lassen ihn mitfahren, weil die wissen, dass Patrick Lange am Ende wieder schnell laufen kann. Und das wird er uns auf Hawaii auch wieder zeigen. Aber eben dieses Schwimmen und Radfahren wird dafür sorgen, dass er nicht so dicht an der Gruppe dran ist, dass er da Weltmeister werden kann.
Genau das habe ich auch schon mal gesagt und bin hart gelandet.
Aber da war es auch so, dass er, also ich, ja.
Genau das Gleiche. Also genau vor 24 habe ich genau diesen Text aufgesagt und bin schwer abgestraft worden dafür.
Ja, vielleicht werde ich das auch, ich sage, dass Patrick Lange eine der schnellsten Marathons auf Kona wieder laufen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil das finde ich auch dieses absolut Beeindruckende, egal wie aussichtslos diese Situation sein mag. Ich meine, was er da vergangenes Jahr in Nizza gezeigt hat, das muss man wirklich sagen, ist riesengroßer Respekt, dass er vom Rad steigt und nicht irgendwie so denkt, so, boah, alle meine Fälle sind jetzt in den letzten 4 Stunden komplett davon geschwommen. Ich habe keine Chance mehr, also gebe ich ihr jetzt einfach den Marathon und gut ist. Und der zieht sich aber die Schuhe an und ist dann aber so im Modus und donnert das Ding darunter, dass er ohne Gruppe einfach wirklich eine 2:31 gelaufen ist. Und er wurde nicht irgendwie vom Maarten van Riel oder Gustav Iden oder so gezogen, sondern ist das Ding alleine darunter gelaufen. Das muss man schon, hatte damit den zweitschnellsten Marathon. Mhm. Und das wird er, glaube ich, im kommenden, oder diese Saison, nicht im kommenden Jahr, sondern diese Saison auch wieder zeigen können. Aber der Abstand nach dem Radfahren wird aus meiner Sicht zu groß sein. Das könnte eventuell so eine Geschichte sein wie mit Laura Philipp im vergangenen Jahr, dass man denkt, okay, das ist alles so im Rahmen und dann wächst der Abstand, weil Sam Laidlaw da vorne doch irgendwie eine dynamische Gruppe mitzieht.
Ja, das wird halt die große Frage am Ende, ne? Ob er dann, ob er nicht vielleicht doch in einer Gruppe sich aufhält, wo, wenn dann vorne noch irgendwas passiert, weil ich glaube, da sind wir uns einig, Patrick Lange wird das nicht von vorne fahren, ist klar. Er wird in irgendeiner von diesen Dynamiken sein, aber wie die aussieht, das muss aus meiner Sicht nicht unbedingt so schlecht für ihn ausgehen. Wer weiß, was so eine Gruppe sich dann bildet. Ich hätte jetzt bei der Frauen-WM auch nicht damit gerechnet, dass Cat Matthews und Laura Philipp da in der Gruppe sitzen und sich den Rückstand so einhandeln, der ja aber am Ende fast noch gereicht hätte. Cat Matthews war am Ende dann fast ganz vorne. Ganz, 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 ganz eng.
In der Konstellation, wie sie ins Ziel gelaufen sind.
Ja, aber davon gehen wir ja dann sowieso aus, dass denjenigen, die beim Radfahren noch vor ihm sind, denen muss irgendwas passieren.
Ja.
Ne?
Ja.
Davon gehen wir so oder so aus. Also von daher, ich sehe da gar nicht so schwarz. Ich bringe einfach nur hier meine Schäfchen ins Trockene, damit ich nicht wieder gesagt habe, das glaube ich nicht. Deswegen so, ich äußere mich da erstmal gar nicht zu. Aber Fakt ist natürlich, die letzte Saison gibt erstmal keinen Anlass von ihm als Top-Favoriten auszugehen, sondern eher die Vergangenheit.
Genau, er ist wahrscheinlich kein Top-Favorit, er zählt zum erweiterten Favoritenkreis.
Ja, sonst würden wir ja nicht über ihn reden.
Ja, keine Frage.
Aber man muss ihn immer auf dem Schirm haben.
Ja.
Das ist einfach so.
Ja. Und es ist natürlich auch die, sagen wir mal, die Früchte, der Lohn, der auf ihn wartet, ist natürlich auch gigantisch. Ne? Wenn ihm ein weiterer Titel gelingen würde, wenn ihm so kurz vor Ende seiner Saison, wo er gesagt hat, so seiner Karriere, wo er gesagt hat, es ist der letzte Schuss da, wenn ihm das gelingen würde, das wäre unfassbar.
Ja. Also es wäre ein Märchen.
Schauen wir mal.
Aber
ja. Ein schönes Märchen. Wir müssten jetzt, wenn wir noch Zeit hätten, müssten wir eigentlich, könnte man fast noch eine Folge, was ist denn mit den ganzen anderen Deutschen einlegen? Also da Namen wie Jan Strattmann, Frederik Funk, Willi Hirsch, helf mir, wen habe ich noch alles vergessen?
Finn Große Frese. Jonas Hoffmann.
Ja, es sind so unfassbar viele deutsche Namen, Paul Schuster, die auch immer irgendwo mit da reinkommen können. Wir haben noch viele vergessen. Wenn wir auf die Mitteldistanz auch noch mit eingehen, noch mehr Namen, die man diskutieren müsste. Reicht uns die Zeit nicht? Vielleicht werden wir Lügen gestraft und einer von denen kommt ganz nach vorne. Vielleicht haben wir auch einen, wobei ich es gerade nicht sehe. Es gibt, glaube ich, keinen Namen, so wie letztes Jahr, der den Schomburg macht sozusagen, der jetzt da reingeschossen kommt und sagt, ja, mit mir hat er nicht gerechnet, aus deutscher Sicht. Vielleicht. Aber ich glaube nicht.
Aktuell sieht es nicht danach aus.
Nicht keiner von denen, die wir nicht schon hier genannt hätten, oder?
Vielleicht Johannes Vogel, aber das da müsste auch einiges dann wahrscheinlich.
Leonard Arnold haben wir auch noch vergessen, auch einer, der schon Siege geholt hat. Ach, das ist es bleibt spannend, wie ein schlauer Mann mal gesagt hat. Und
Justus Nieschlag gibt's auch noch.
Ja, das ist verrückt. Ja, das wird tatsächlich ein Kandidat. Wer weiß, wo es da bei ihm geht. Da steht ja sozusagen in diesen Tagen sozusagen die Formtests, wie er seine OP überstanden hat. Das steht ja jetzt aus und dann wird man sehen, wo er sich wieder einsortieren kann. Ne?
Eine extrem spannende Geschichte, finde ich, wenn du wirklich so eine Operation über dich ergehen lässt, damit du glaubst, dass es alles passt und dann hast du so einen langen Zeitraum, bis du dann wirklich erst sehen kannst, ob es wirklich was gebracht hat. Also so im Alltag und so funktioniert es, die normalen Einheiten funktionieren auch, aber dann,
Man wird sehen. Also, soll erstmal reichen an dieser Stelle. Wir haben noch ganz, ganz, ganz viel Zeit, über Namen zu diskutieren. Und das Schöne ist ja, die Rennsaison steht ja quasi an. Die ersten großen Rennen stehen vor der Haustür. Und dann werden wir sehen, wer schon mal so die erste Richtung vorgibt da in Neuseeland. Da freue ich mich sehr drauf.
Na gut, der erste Start in Neuseeland ist ja jetzt am Wochenende mit Frederik Funk bei der Challenge Wanaka. Da darf man auch schon gucken.
Ein Fingerzeig, vielleicht.
Ja. Vielleicht, ja. Für ihn ja auch absolut spannend. Ich meine, nach seinem harten Sturz und verlängerten Off-Season ist das natürlich auch so eine Sache. Aber ja, da darf man auf jeden Fall schon so ein bisschen das Kribbeln in den Fingern erwarten, was da kommt.
Das machen wir. Und für heute einen Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch vielen Dank für diese angeregte Diskussion. Über die Widerworte sprechen wir später. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.